Exzellent. Also, was wir das letzte Mal ja angefangen hatten oder weitergeführt hatten, waren diese Ausdrücke, die wir hier zusammengebaut haben aus diesen Operatoren. So, mal schauen, ob wir das Ganze noch ein bisschen kuscheliger haben können. Ja, so kuschelig wollte ich es auch nicht haben. So, das erscheint doch sehr angemessen. Die Ausdrücke, die wir uns, Verzeihung, die wir uns zusammenbauen konnten aus diesen Operatoren. Operator, den Begriff haben wir ja geklärt. Das war einfach das, dass wir sozusagen Tabellen genommen haben, ja, und mithilfe dieser Operatoren zu neuen Tabellen zusammenbauen konnten. Ja? Und der ganze Witz dieser Geschichte, um das nochmal zu wiederholen, weil es auch relativ wichtig ist natürlich, ist, dass wir wollen ja mit diesen Datenbanken unsere Informationsbedürfnisse befriedigen. Ja? Und das können wir, indem wir uns solche Ausdrücke zusammenbauen, die unsere Informationsbedürfnisse geeignet formalisieren. Und der Witz ist immer, Sie haben eine Menge von Tabellen, das ist Ihr Datenbestand, ja, und dann Ihr Informationsbedürfnis ist sozusagen eine Frage an diesen Datenbestand, mithilfe dieser Operatoren zusammengesetzt, und als Ergebnis kriegen Sie immer wieder eine Tabelle. Ja. Und das kann, das haben wir auch schon gesagt, einfach nur eine 1x1-Tabelle sein. Wenn Sie also zum Beispiel den Durchschnitt der Semesterwochenstunden haben wollen, die Studis so belegen, ja, dann ist das ja eine Zahl. Und wir werden heute noch sehen, wie man das ausrechnet. Und diese Zahl ist aber auch eine 1x1-Tabelle im Prinzip. Ja. Das heißt also, wir haben immer den gleichen Krempel, Tabellen rein, Frage formulieren und Antwort ist wieder eine Tabelle. Gut, dann haben wir gesagt, ja, was gab's? Um das nochmal zu wiederholen, es gab das Selektionsprädikat. Mal schauen, ob ich das noch hier mit dem Stift wieder hinkriege. Super, Laserpointer. Wo wir gesagt haben, also das ist zum Beispiel ein Operator, der eine Tabelle nimmt und zeilenweise durchgeht, so ein Prädikat anwendet oder so ein, ja, ein Selektionsprädikatenausdruck, vielleicht sollte man das so sagen, und dann für jede Zeile entscheidet, kommt die ins Ergebnis oder nicht. Das war relativ straightforward. Dann haben wir Projektion gehabt, dass also aus einer Tabelle mit vielen Spalten eine, zwei, drei, also eine Untermenge der Spalten auswählt, die uns halt einfach interessieren. Das wird heute bei den Beispielen, wo ich das letzte Mal so ein bisschen bei der Didaktik versagt habe, ja, werden wir heute nochmal durchgehen. Und das wird da dann nochmal eine Rolle spielen. Das ist ganz einfach, ja, Sie wählen halt aus dem vielen Zeugs, was Sie in der Antworttabelle haben, nur eine Untermenge aus, die Sie eben wirklich interessiert. Ja, das ist also auch relativ straightforward. Kartesisches Produkt war mehr so eine theoretische Konstruktion. Da haben wir gesagt, eigentlich ist das Blödsinn, weil das natürlich kombinatorisch explodiert. Das brauchen wir im Wesentlichen, um uns klar zu machen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Da kommen wir aber auch nochmal drauf. Ja. Dann hier hatten wir diese Bezeichnung mit dem Punkt, diese qualifizierten Namen, wo wir gesagt haben, Personalnummer kann einmal ein Prof sein, einmal ein Assistenten, und welche wir meinen, das machen wir hier mit dem Punkt. Dann gab es Umbenennungen von Attributen oder ganzen Relationen. Das war ganz nützlich, weil wir vielleicht wie bei diesen Vorvorgängern manche Tabellen mehrfach brauchen, ja, zweimal, dreimal und so weiter, und dass wir dann eben auch genau sagen müssen, welche der Instanzen wir jetzt wirklich meinen. Und das haben wir hier nochmal klar gemacht. Dann konnten wir vereinigen, wir konnten Mengendifferenzen bilden und Schnittmengen. Ja, ganz nach dem, was man so kennt von der Mengenalgebra. Und hier wurde es dann sozusagen nochmal ein bisschen bequemer, weil wir mit diesen lustigen Fliegen, den Joins, weil wir da nochmal Operatoren bekommen haben, die eigentlich sozusagen überflüssig sind, weil wir sie wie hier wie hier aufgeschrieben, auch immer ausdrücken können mit denen, die wir schon hatten, ja, die aber so ein bisschen nett sind. Und Join, haben wir gesagt, ist auch so ein ganz wichtiger Operator in Datenbanken, zumindest konzeptionell beim drüber reden. Ja. Und da war der Witz, dass wir statt einfach nur ein wildes Kreuzprodukt zu bilden, von einer Tabelle und der anderen Tabelle, die sozusagen matchen an bestimmten Schnittstellen, wo sie zusammenpassen müssen. Und dieses Zusammenpassen war hier gerade, waren die Bs. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen R nehmen und S nehmen und sie sozusagen so zu einem Gesamtergebnis zusammenbauen, dass die Bs jeweils übereinstimmen. Ja. Und das ist eben ganz nützlich, weil wir dann nicht einfach das Kreuzprodukt von R und S bilden, was ja ziemlich viele Elemente hat, sondern praktisch nur die, die auch wirklich logisch zusammenpassen. Beispiel aus unserer Uni-Welt, Professoren gejoint mit Vorlesungen, ja, da kommt dann nicht jeder mögliche und unmögliche Krempel zusammen, sondern nur die Profs mit den Vorlesungen, die sie auch selber lesen. Ja? Das ist intuitiv eigentlich das einzig Sinnvolle, was man dann in so einem Fall machen sollte. Und das war halt dieser lustige Fliegenoperator, der natürliche Join. Das, wie gesagt, hier ist nochmal ein Beispiel mit Studierenden. Auch da ist klar, dass das Kreuzprodukt ist relativ unsinnig. Ja, da würde jede und jeder von Ihnen dann auch mit Quantenmechanik 17, Algebra 483 und Maschinenbau für Fortgeschrittene gekoppelt werden. Dabei hören die meisten von Ihnen aber halt eher sowas wie Biochemie 2 oder so. Ja. Und da passt es dann halt und dementsprechend hat das Ergebnis dann natürlich viel weniger Zeilen, weil ja nur die passenden Zeilen aus jeder der Einzelrelationen nachher hier zusammen auftauchen. Ja. Und dann haben wir auch gesagt, wie viel Spalten hat das Ganze? Im Grunde genommen habe ich ehrlich gesagt hier eine Spalte vergessen, müsste ich nochmal verbessern, ja, weil wir haben hier drei Spalten. Und nee, stimmt nicht, das war richtig, oder? Nee, passt. Wir haben, um es nochmal zu erläutern, wir haben hier drei Spalten und wir haben hier zwei Spalten. Ja? Wenn wir einfach nur ein Kreuzprodukt bilden würden, hätten wir eine Tabelle mit fünf Spalten. Da wir bei dem Join aber hier die Spalten rausnehmen, die sozusagen eh doppelt sind, ja, haben wir hier in dem Beispiel nachher nur vier statt fünf. Weil Matrikelnummer ist ja das Element, über das wir joinen. Hier Matrikelnummer. Und das brauchen wir jetzt ja nicht zweimal hinzuschreiben. Also nicht hier 2620, 2620, 2755, 2755. Ist ja Unsinn. Deswegen hat man diese Spalte halt nur einmal. Ja? Und deswegen gibt es auch im Ergebnis hier vier Spalten. Und dann sehen wir auch schon, was der Sinn von dieser Projektion ist. Vielleicht interessiert uns am Ende, ja, vielleicht interessiert uns nur der Name der Studis. Ja, und der ganze andere Schotter, der interessiert uns gar nicht. Deswegen können wir da eben die Spalten rausprojizieren, die uns taugen. Ja, genau, das war das. Dann hatten wir noch eine Variante, wo wir gesagt haben, wenn wir an die Fliege unten so einen Prädikatenausdruck dranpacken, dann können wir eben nicht nur wie beim natürlichen Join diese Gleichheit in allen Bs als Bedingung haben fürs Zusammenpassen, sondern wir können uns all das zusammenbauen, was wir denken, was zusammenpassen wohl heißen soll. Ja? Also hier zum Beispiel diese Ausdrücke. Ja? Und das bestimmt halt, also ich nehme Tupel aus der ersten Tabelle und Tupel aus der zweiten Tabelle und gucke, passen die zusammen. Ja? Und im Grunde muss ich zumindest geistig auch wieder alle Kombinationen hernehmen und schauen, ob die bezüglich dieses Prädikats Theta zusammenpassen, aber in der Praxis, was jetzt wirklich in den echten Datenbanken implementiert ist, ist es natürlich viel effizienter möglich. Wie das gemacht ist, interessiert uns erstmal nicht. Wir sind ja nur Anwenderinnen und Anwender. Ja? Also das waren eben zwei Varianten von Joins. Dann haben wir noch dieses wilde Konstrukt der relationalen Division gehabt und etwas wichtiger noch hier die Gruppierung, die uns am Ende der heutigen Stunde vielleicht nochmal beschäftigen wird, wo wir gesagt haben, Gruppierung, was macht Gruppierung? Also zunächst mal das, was von der Semantik des Wortes gruppieren her auch logisch erscheint. Es nimmt also eine Tabelle und gruppiert bezüglich einer Menge von Attributen. Das heißt, also zum Beispiel hier, wenn wir die Studierenden nach Semester gruppieren, ja, dann taucht halt in der ersten Gruppe tauchen halt nur die vom 17. Semester auf, in der zweiten die vom 4., in der dritten Gruppe die vom 23. und so weiter. Ja. Also immer alle, die bezüglich aller dieser Attribute A gleich sind. Ja. Und da ist natürlich die Denksportaufgabe zum Beispiel, vielleicht kommt es heute noch, ich weiß gar nicht mehr, je größer diese Attributmenge ist, ja, gibt es dann mehr Gruppen oder weniger Gruppen? Was meinen Sie? Also ich habe eine Attributmenge mit 2 Attributen drin und eine Attributmenge mit 5 Attributen. Bei welcher gibt es mehr Gruppen? Thesen, reinschreien. Hätte man jetzt auch Pingu machen können. Wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Ja, ich weiß, es ist früh, keiner hat Bock. Mehr Gruppen oder weniger Gruppen?
Ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt. Okay,
wer versteht die Frage auch noch nicht? Hände hoch. Wer versteht die Frage, weiß aber die Antwort nicht? Wer hat keine Ahnung, ob er oder sie die Frage versteht oder ob er sie die... Ah ja, exzellent, das ist auch gut. Gut, dann machen wir es doch einfach mal, weil es heute eigentlich ja Brückentag ist, beantworte ich es mal. Also, wenn ich wenige Attribute hier drinstehen habe in der Attributmenge, ja, dann gibt es in der Tendenz natürlich auch weniger Gruppen, okay? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Studis nach Semester und Haarfarbe gruppiere, also erstmal angefangen, ich gruppiere sie nur nach Semester. Ja, wie viele Gruppen haben wir? Naja, so viele Gruppen, wie es verschiedene Semesterzahlen gibt. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt noch ein paar Typen, die im 95. Semester sind. Na, dann gibt es halt eine Gruppe mit denen, die im 95. sind. Und dann vielleicht noch eine mit im 63. Semester und der Rest ist irgendwie normal, 14., 13. gibt es welche, 12. gibt es vielleicht keine, 11. wieder und so weiter. Ja? Und dementsprechend gibt es halt so viele Gruppen, wie es verschiedene Semesterzahlen gibt. Wenn ich jetzt nach Semester und Haarfarbe gruppiere, naja gut, Haarfarben, nehmen wir mal an, wir haben 4 Stück, rot, blond, braun, schwarz, ja, dann gibt es halt so viele, wie es Semesterzahlen gibt, mal 4. Ja? Zumindest wenn man mal annimmt, dass es in jedem Semester alle Haarfarben gibt. Wenn jetzt im 95. Semester nur eine rothaarige drin ist, naja, dann gibt es halt nicht 4 Gruppen mehr, sondern halt dann wieder eigentlich nur eine mehr. Ja? Aber in der Tendenz, je mehr Attribute man hat, nach denen Gleichheit in der Gruppe überprüft wird, desto mehr Gruppen gibt es auch. Ja. Gut, also Gruppierung ist echt kein Hexenwerk. Sie nehmen halt einfach eine Tabelle und braten die Leute in Gruppen oder was auch immer, die Zeilen in Gruppen, je nachdem. Und innerhalb einer Gruppe sind alle Attribute aus dieser Attributmenge gleich. Dann, dieser Operator hat aber noch sozusagen eine andere Seite, wo wir Funktionen anwenden können. Und diese Funktionen können wir anwenden auf den Attributmengen oder auf der Gruppe, sozusagen auf der Gruppe selbst und eigentlich nur auf den Attributmengen, die auch in A spezifiziert sind. Ja? Also nehmen wir mal an, Sie wollten zählen, wie viele in jeder Gruppe sind. Ja? Dann können Sie das eigentlich auch machen, unabhängig davon, nach was gruppiert wurde. Ja? Also, aber wichtig ist, dass dann natürlich pro Gruppe nur ein so ein Funktionswert rauskommt. Ja? Also zum Beispiel im dritten Semester sind 223 Studis. Also wenn ich diese Funktion count anwende, kommt halt die Zahl 232 raus. Ja? Und so weiter und so fort. Das heißt, in unserer Datenbank, die ist ein bisschen komisch, okay, gut, es sind wenige Studis, es gibt halt nur zwei im zweiten Semester und nur einen im achten Semester. Und wenn Sie jetzt die Semesterwochenstunden zusammenzählen wollen, zusätzlich zum Zählen, na, das können Sie halt auch machen. Ja? Das heißt, diese Aggregatfunktionen, die werden für jede Gruppe getrennt ausgewertet, ja, und die machen halt dann entsprechend Aussagen, wie zum Beispiel, ja, was ist das Maximum, was ist das Minimum von bestimmten Attributen, was ist die Summe, wie viele gibt es, was ist der Durchschnitt, all so ein Krempel. Ja? Und was Sie nachher rauskriegen, ist dann, wenn Sie sozusagen beides haben, also Sie haben Attribute, nach denen gruppiert wird und eine Menge von Funktionen, dann kriegen Sie, wenn es eine Menge von Funktionen gibt, natürlich für jede Gruppe nur eine Zeile im Ergebnis. Und da stehen dann die entsprechenden Ergebnisse dieser Aggregatfunktionen drin. Und was sonst noch drin steht, ist natürlich das, nach dem gruppiert wird. Ja? Also das ist ja eh für alle gleich. Das heißt also, wenn ich nach gelesen von hier gruppiere, dann habe ich eine Gruppe, wo die Vorlesungen von einem Prof drinstehen, also immer 21, 25. Wenn der fünf Vorlesungen liest, sind in der Gruppe fünf Einträge drin, ja, fünf Zeilen. Hier in dem Fall sind zum Beispiel drei Zeilen drin gewesen, also ist Count schon mal drei. Und hier das Ergebnis dieser Aggregation ist halt beim Zusammenzählen, da werden halt alle Semesterwochenstunden zusammengezählt. Ja? Okay? Wer findet das mystisch, so ein bisschen, wer findet es bisschen mystisch, bisschen komisch, bisschen unverständlich? Also gut. Wer hat alles kapiert in Sachen Gamma-Operator? Das kann jetzt logisch nicht sein. Ja? Also entweder Sie finden irgendwas noch ein bisschen mystisch oder Sie haben alles kapiert. Aber dieses, naja, gut, lassen wir das. Wir kommen noch drauf, wir kriegen noch Beispiele. Ja, gut. Ja, Stichwort Beispiele. Ja, da waren wir das letzte Mal ja stehen geblieben. So, erste Aufgabe war, finden Sie alle Studis, die beim Sokrates eine 1 bekommen haben. Und da habe ich Ihnen gesagt, was wir immer machen, und das ist nachher bei Select und SQL genau dasselbe, deswegen machen wir ja den Witz mit der relationalen Algebra. Was wir erstmal anschauen müssen, ist, welche Tabellen brauchen wir denn? Welche Relationen brauchen wir denn? Gut, es geht um Studis, also brauchen wir schon mal Studis. Dann müssen wir irgendwie Prüfungen wohl haben, ja, also prüfen, weil es geht ja um Noten. Ja? Und dann, offensichtlich geht es hier um Sokrates, das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, was hat der denn für eine Personalnummer, weil die Personalnummer ja hier bestimmt, wer prüft. Ja? Also brauchen wir Prüfen, Studenten und Professoren. Ja? Das ist also schon mal die erste Geschichte. Und dann müssen wir uns überlegen, was packen wir wie zusammen. Ja? Und dann am Ende, was interessiert uns von dem, was wir zusammengepackt haben? Also erstmal könnten wir dran denken, das Ganze mit einem Join zu machen, was auch durchaus möglich wäre. Noch simpler ist es, wenn Sie erstmal denken, wir machen erstmal das Kreuzprodukt aus den Tabellen, die uns, wo die Informationen drinstehen, also alle Kombinationen mit allen. Und dann formulieren wir ein Selektionsprädikat, wo wir dann sagen, ja, was muss denn eigentlich gelten bei den Tupeln, die wir nachher in unser Ergebnis braten wollen. Ja? Und das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, hier konzentrieren Sie sich mal nur auf das Obere. Sie nehmen also Prüfen, Studenten und Professoren und nennen die jetzt erstmal P, S und Prof. Warum? weil dann haben Sie etwas weniger Schreibarbeit hier nachher beim Formulieren des Selektionsprädikats. Sie könnten auch auf die Umbenennung verzichten, dann müssten Sie hier halt zum Beispiel statt P Personalnummer Prüfen.Personalnummer hinschreiben. Das ist aber jetzt auch gar kein Problem. Ja? Das ist reine Bequemlichkeit an der Stelle. So, das heißt, wir nehmen das Kreuzprodukt und da sind ja jetzt, wie wir schon gesagt haben, alle unsinnigen Kombinationen auch drin. Ja? Aber ist ja erstmal egal. So, und dann haben wir hier dieses Selektionsprädikat. Also erstmal ist doch klar, wenn es um den Sokrates geht, muss der Name hier in Professoren Sokrates lauten. Prof.Name muss Sokrates sein. Ja? Und dann, damit ist es aber nicht getan, sondern es muss noch eine weitere Bedingung gelten. Nämlich, der Sokrates hat ja eine Personalnummer, ja? Zum Beispiel hier eben 2125. Und die muss hier natürlich auch in Prüfen passen. Ja? Das heißt, das ist im Prinzip was, was ein Join ist. Ja? Deswegen schreiben wir es hier unten ja auch als Join in der zweiten Variante. So, aber erstmal muss in diesem Riesenkreuzprodukt einfach nur die Personalnummer von Prof mit der Prüfen-Personalnummer zusammenpassen. Es muss das Gleiche sein. Wie gesagt, im Kreuzprodukt sind auch jede Menge unsinnige Varianten. So, dritte Bedingung, die Matrikelnummer in Prüfen von dem jeweiligen Studi, der hoffentlich vielleicht eine 1 gekriegt hat, die muss natürlich mit Studentenmatrikelnummer zusammenpassen, ja, weil wir ja nachher auch bei dem Studi zum Beispiel den Namen wissen wollen. Und uns reicht vielleicht auch die Matrikelnummer, dann hätten wir sozusagen Studenten gar nicht gebraucht und die letzte Bedingung, diese vorletzte Bedingung auch nicht. Ja. Aber nehmen wir mal an, wir wollten den Namen wirklich wissen. Und das Letzte ist natürlich ganz klar, die Note muss 1 sein, weil das wollen wir ja herausfinden. Das heißt, wir haben hier 4 Bedingungen und die sind alle mit einem logisch und zusammengekoppelt. Ja? Das heißt, sie müssen ja alle 4 gleichzeitig gelten. Ja? Es reicht nicht, wenn nur 3 davon gelten. So. Und am Ende, wenn wir das alles haben, haben wir also das Kreuzprodukt gebildet und aus diesen riesen vielen Zeilen im Kreuzprodukt haben wir die, sind wir alle durchgegangen im Geiste und haben nur die ausgewählt, die diese Bedingung erfüllen. Ja? Und dann haben wir eine Tabelle halt an der Stelle, die unserem Geschmack entspricht, die aber natürlich sehr breit ist, weil da eine Menge von Spalten drin sind. Und von diesen ganzen Spalten interessieren uns am Ende aber eigentlich nur die Daten der Studis, zum Beispiel Name und Matrikelnummer oder nur Name oder meinetwegen auch Matrikelnummer, Name und Semester. Das heißt, diese ganzen Spalten von Prüfen und von Professoren, die da drin sind, die interessieren uns gar nicht. Das heißt, am Ende projizieren wir wählen aus, nur die Spalten Name, Studentenname und Matrikelnummer. Okay? Wenn Sie sich jetzt fragen, warum steht hier nicht S.Matrikelnummer? Sie könnten selbstverständlich auch S.Matrikelnummer hinschreiben. Matrikelnummer ist aber natürlich eindeutig, weil Profs haben keine Matrikelnummern. Ja? Und wenn Sie sich fragen, ja Moment mal, hier in Prüfen gibt es aber auch eine Matrikelnummer, warum schreibe ich hier nicht P-Matrikelnummer hin? Ja? Müsste ich das nicht, das gibt es ja doch zweimal Matrikelnummer, muss ich es jetzt nicht qualifizieren? Ja, die Antwort ist nö, müssen Sie eigentlich nicht, weil hier ja klar ist, dass P-Matrikelnummer, S-Matrikelnummer gleich sein muss. Ja, das heißt, es ist eigentlich völlig wurscht. Sie könnten hier also P-Matrikelnummer hinschreiben oder S-Matrikelnummer oder einfach nur Matrikelnummer. Ist völlig egal, was Sie nehmen. Ja? Weil es ja sozusagen zusammenpassen muss. Okay? Und das ist jetzt die Standardvariante. Ja? Das wird auch nachher unser Standard-Select-Statement sein. Gleich, ja. Und die Geschichte, die wir dann kriegen, wenn wir Joins einsetzen, sieht halt im Grunde genommen so aus. Ja? Das heißt, hier haben wir zunächst die Professoren die mit Prüfen hier zusammengejoint werden. Und zwar nicht nur mit dem plainen Prüfen, sondern dem Prüfen, was noch gefiltert ist, nur die Prüfungen, die eine Note 1 haben. Das heißt, wenn wir mal dieses Teil hier anschauen, nur dieses, ja, dann können wir uns erstmal überlegen, wie viele Spalten das hat. Ich komme gleich nochmal auf Ihre Frage zurück. Ja. Wie viele Spalten hat das? Nur das hier. So, Prüfen hat 4 Spalten und Professoren hat auch 4 Spalten. Ja. Wenn wir ein Join machen, kommt ja nur welche Spalte in Frage? Naja, offensichtlich Personalnummer, weil Personalnummer gibt's hier und gibt's hier. Das ist das Einzige, wo es zusammenpassen kann. Ja? Gleich benannte Spalten, die Bs. Ja? Und das heißt, dieses Ding hat 7 Spalten. Ja? Weil 4 plus 4 minus die, die dann doppelt ist. Okay? Und hier haben wir noch vorher eine Selektion vorgenommen. Das heißt, wir haben nicht die ganzen Prüfungsgeschichten hier zusammengejoint, sondern nur die Auswahl, die Note 1 hat. Ja? Jetzt können wir überlegen, wie viele Zeilen hat denn diese lustige Antworttabelle, die nur dieser Ausdruck hier, die nur die Antwort auf diesen Ausdruck oder das Ergebnis dieses Ausdrucks ist. Naja gut, wir sehen, es gibt nur eine solche Prüfung und die hat der Russell gehalten, ja? Das heißt, wie viele Zeilen hat das Ergebnis von diesem Teil hier? Eine, genau, ja, was auch sonst. So, jetzt Ihre Frage, sorry.
Bei den oberen, wenn wir jetzt Kreuz machen, ist das automatisch in einer Zeile, es gilt dann nicht immer, dass die Matrikelnummer prüfen, als die Matrikelnummer Student ist?
So, gute Frage. Also die Frage, um es nochmal zu wiederholen für alle anderen, bei dem obigen Statement nehmen wir ja das Kreuzprodukt. Ja? Gilt da nicht automatisch, dass P-Matrikelnummer gleich S-Matrikelnummer ist? Bitte?
Eigentlich nicht, weil man ja alles mit allem kombiniert. Heißt, es könnten wir jetzt halt die eine Matrikelnummer vom einen Studenten mit der anderen Matrikelnummer von dem zweiten Studenten, der vielleicht eine 1 hat, theoretisch, aber das stimmt ja dann.
Richtig. Also ist eine richtige Antwort. Um es nochmal ein bisschen umzuformulieren, das Kreuzprodukt ist komplett doof. Ja? Sie kombinieren alles mit allem. Ja? Äpfel mit Uran, mit Protein, mit Bundeskanzler, mit Note 1. Alles, was irgendwie total sinnig, unsinnig, halbsinnig, völlig wurscht. Ja? Alles mit allem. Ja? Und das heißt, da gibt es überhaupt keine Bedingung. Weil das ist ja gerade der Witz am Kreuzprodukt. Es gibt keine Bedingung. Es wird einfach nur alles mit allem kombinatorisch zusammengewurschtelt. Ja? Und deswegen machen wir ja gerade den Stunt, dass wir im Geiste sagen, wir machen diesen unsinnigen alles mit allem Kram und wählen uns dann das aus, was wir für sinnig halten. Ja? Wir haben ja gesagt, dass es wenn wir es so wirklich durchführen würden, rein implementierungsmäßig, dann wäre das ja wahnsinnig ineffizient. Sie erinnern sich an das Zalando-Beispiel, wo es viele Kunden und viele Schuhe gibt. Das wird ja kombinatorisch riesig. Ja, da gibt's ja Monster viele in dem Kreuzprodukt. Das heißt, was Sie eigentlich von vornherein machen, ist so ein Join. Ja, wo wir hier zum Beispiel, wenn uns eh nur die Note 1 interessiert, ja, dann filtern wir erstmal Prüfen nach Note 1, ja, und joinen das mit Professoren. Das heißt, dann gibt's nur die Prüfung mit Note 1 und dann machen wir das hier passend in dem von Ihnen impliziert skizzierten Sinne. Das heißt, die Personalnummer muss hier mit der Personalnummer zusammenpassen. Das ist hier der natürliche Join, ja. Und das ist nicht zu verwechseln mit dem Theta-Join, den wir auch gleich noch kriegen. Da war ich das letzte Mal ein bisschen verwirrt, weil ich das Sigma überlesen hatte. Ja? Aber das ist sozusagen erst filtern und dann joinen. Okay? Und was Sie dann machen ist, Sie nehmen das Ergebnis, was praktisch hier dieser Klammer entspricht, filtern das und sagen, ja gut, prüfen, Note 1, alles klar, mit den Profs zusammengepackt. Jetzt filter ich das noch nach dem Sokrates, weil der interessiert mich ja. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich also praktisch so weit bin hier, ja, also wenn Sie es von links lesen, wenn Sie hier angekommen sind, wie viele Zeilen hat dann das Ergebnis? Laut? Wie viele Zeilen hat das Ergebnis? Null. Ja, völlig richtig. Warum? Richtig, weil der Sokrates die eine Einserprüfung nicht gehalten hat, sondern das war ja der Russell. Also an der Stelle haben wir schon eine leere Tabelle. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungeschickt. Schöner wäre es, wenn wir halt Tausende von Prüfungen hätten und sagen wir mal 593 Einserprüfungen, von denen Sokrates vielleicht 23 gemacht hätte. Ja, dann hätte an der Stelle, wo jetzt der Laserpointer ist, wären halt 23 Zeilen drin. Alle vom Sokrates und alle Note 1. Ja? Gut. Und das Ganze wird jetzt da noch mit Studenten gejoint. Wie läuft das? Über welche Spalte läuft das? Naja, klar. Was wir hier haben, da haben wir gesagt, das hat 7 Spalten. Richtig? Wenn wir diesen Sigma-Operator angewendet haben, wie viele Spalten hat das Ergebnis dann? Zeilen haben wir jetzt gesagt 0, aber wie viele Spalten? Immer noch 7, ja klar, warum auch nicht? Wir haben ja nur ausgewählt. Ja? So. Und wenn wir dann mit Studenten gejoint haben, ja, wie viele Spalten hat das Ergebnis dann? Lauter? Ja, es war richtig, aber es ist zu leise. 9. Warum? Also vorher 7. Dann kommen die Studenten mit 3, ja, dazu. Aber beim Join wird ja 1 wieder abgezogen, weil wir Matrikelnummer haben wir dann ja doppelt. Okay? Und das Matrikelnummer ist die einzige Spalte, über die wir den natürlichen Join machen können, weil die, das ist sozusagen wieder die Bs, wobei die Bs jetzt übertrieben ist, es gibt nur ein B und das ist halt das Matrikelnummer. Da kann es zusammengesteckt werden. Bitte sehr.
Wenn man jetzt einen natürlichen Join hat, wie ist es dann, wenn man jetzt 2 Sachen genau gleich hat, werden dann beide rausgehauen? Oder?
Also die Frage war, wenn wir einen natürlichen Join haben, wo wir 2 Tabellen natürlich joinen wollen, die 2 gleich benannte Spalten haben, ja, was passiert dann?
Nee,
es fliegen, also im Ergebnis hätten wir dann ja sozusagen, also wir haben 2 Bs, ja, und die hätten wir dann ja einmal, das sind 2, und nochmal, das sind 4, und diese 2 hier werden natürlich weggeschmissen, ja, weil sie, also nochmal, von der einen Tabelle kommen 2 Bs, von der anderen Tabelle auch 2 Bs, die sind ja jeweils gleich, und deswegen brauchen wir das eine nicht mehr, ja, und das ist es, ja, und dementsprechend gibt's halt dann nochmal etwas weniger als die reine Summe beider. Ja? Also in dem Fall, wenn wir 2 Bs haben, ist es die Summe beider Spaltenzahlen minus 2. Hier haben wir die Summe beider Spaltenzahlen minus 1. Okay? Gut, und am Ende hier wieder das Gleiche auf Name und Matrikelnummer projizieren. Gibt es dazu noch eine Frage? Also ich... Also sagen wir mal so, noch ein Wort zur Pragmatik. Ja? Also ganz viele Leute sagen jetzt natürlich, ja, also das mit den Fliegen und dem Tetas und so, ja, ist mir irgendwie ungefähr klar, aber wie soll ich denn da bitte draufkommen? Oder? So ein bisschen ist schon so die Sache. Ja? Und das ist bei diesen ganzen Datenbanken tatsächlich was, wo es jetzt keinen wirklich ultrakanonischen Weg gibt. Es gibt nicht ein Rezept, jetzt wie bei Kurvendiskussionen. Ja? Bei Kurvendiskussionen, da kommt halt einer und sagt, hier haben wir ln5x plus e hoch Sinus irgendwas, finden Sie die Extremstellen. Ah ja, gut, die geneigte Studierende weiß, ja, ich muss Ableitungen bilden und dann schauen und Null setzen. Sowas gibt es hier nicht. Ja? Das einzige Rezept, was es gibt, ist, dass man bei dieser Geschichte hier oben mal den ersten Versuch macht. Welche Tabellen brauche ich? Dann mache ich das Kreuzprodukt, und dann versuche ich mir, einen Prädikatsausdruck zusammenzubauen, der meinem Informationsbedürfnis entspricht. Und nachher projiziere ich mir das raus, was man hat. Ja? Wenn Sie sich anschauen, jetzt das im Vergleich zu dem, ja, das ist ja, wie wir sehen, das Gleiche. Und das ist deswegen das Gleiche, weil der natürliche Join, wenn wir da nochmal zurückblättern, ja, der natürliche Join, der war ja genau über so eine Konstruktion definiert. Wir haben das Kreuzprodukt genommen, haben hier über die Gleichheitszusammenpassung eine Selektion gemacht und nachher noch die doppelten Bs rausgeschmissen. Das heißt, im Grunde ist das ja nur eine Abkürzung für diesen Krempel. Ja, das heißt, das hier ist ja keine neue Idee. Das ist einfach nur eine andere Schreibweise von dem. Okay? Und das ist tatsächlich der absolute Standardfall, mit dem man es zuerst mal probieren sollte. Okay? Wenn wir jetzt dieses ein bisschen abgefahrenere Beispiel hier haben, ja, wo ich das letzte Mal beim Erklären so ein bisschen versagt habe, was wir uns jetzt gleich nochmal anschauen wollen, das ist jetzt sicherlich so ein Trick. Ja? Und den würde ich auch Ihnen gar nicht raten, dass Sie jetzt sofort an so eine Tricksammlung aufbauen und dann denken, muss ich das jetzt so machen? Ja? Sondern Ratschlag wäre, machen Sie es erstmal so wie im vorigen Beispiel und schauen Sie, ob das klappt. Und das Zweite, was wir dann auch später heute noch kriegen, geht eher in die Richtung, brauche ich vielleicht eine Gruppierung? Ja? Also das wären so die ersten beiden Schritte in so einem Entscheidungsbaum. Das ist jetzt mehr so ein Beispiel, was man nachvollziehen soll und wo man dann ein bisschen kapieren soll, wie funktioniert die oder welche Möglichkeiten hat man denn noch in der relationalen Algebra. Ja? Aber das ist sicherlich was, auf diese Geschichten kommt man nur mit bisschen Erfahrung. Ja? Also ich bin jetzt auch, ich habe mit Datenbanken jetzt sagen wir mal in meinem sonstigen beruflichen Alltag überhaupt nichts zu tun. Ja? Und für mich wäre das auch schwierig. Ich bin jetzt auch nicht der, wenn Sie mir jetzt hier sagen, komm Gro, formulier doch mal, ja, und dann stehe ich hier unten und alle glotzen mich an. Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich dann nicht sofort das Ergebnis hinschreiben kann. Ich muss auch nachdenken. Ja? Das ist also nicht, bitte nicht so jetzt sehen, ja, das der Gro erzählt es jetzt hier und ich muss es sofort können. Das ist schon schwierig. Ja? Und wir werden heute noch viele, viele Beispiele kriegen, wo Sie im Prinzip wieder die Sachen vernetzen sollen. Okay? Also cool bleiben, wir kriegen es schon zusammen hin. Ja? Also, finden Sie die Professoren, deren Vorlesungen nur auf selbstgelesenen direkten Vorgängern beruhen. Das haben wir letztes Mal auch schon gehabt, wo wir gesagt haben, was heißt das? Na, wenn ein Prof Algebra 3 liest und die Voraussetzung ist Analysis 1, Analysis 2, Algebra 1, Algebra 2, dann soll er, wenn er in dem Ergebnis ist, gefälligst auch all diese Vorgängervorlesungen auch selbst gehalten haben. Ja? Wenn er Algebra 3 liest, aber Analysis 1 nicht gelesen hat, nee, sorry, dann kommt er nicht ins Ergebnis. Ja? So. Und wie ist das jetzt gebaut? Sie haben es in der Zwischenzeit sicherlich schon gelesen. Ja? Was wir machen ist, wir nehmen Professoren und ziehen davon so eine Variante ab, wo gerade der Fall ist, dass jemand Algebra 3 gelesen hat, aber Analysis 1 nicht. Das heißt, all dieses komplexe Zeugs, was wir uns hier zusammenbauen, das sind die Profs, die sozusagen sich nicht für Grundlagen interessieren. Ja? Die irgendwie Spezialvorlesungen halten, aber das Grundlagenzeugs können dann andere machen. Okay? Und wenn wir die von Professoren abziehen, was bleibt dann übrig? Ja, dann bleiben die braven Professoren übrig, die zu ihren Spezialvorlesungen auch alle Grundsachen selber lesen. Ja? Das ist eigentlich hier das Ergebnis, das ist die Denke. So, jetzt müssen wir nur noch analysieren, was passiert hier. So, also offensichtlich ist es doch so, es geht um Voraussetzen. Ja? Und was müssen wir tun? Wir müssen schauen, dass wir, wenn wir hier zum Beispiel die Vorlesung 5.41 sehen, ja, dann müssen wir hier in der Menge der nicht konformen Professoren, ja, müssen wir die finden, die zwar 541 lesen, aber 5001 nicht. Okay? Das heißt, wir müssen hauptsächlich uns hier über Voraussetzen austauschen, ja? Und weil wir ja die Profs rausfinden müssen, müssen wir hier Vorlesungen in Erwägung ziehen, um gelesen von hier mit Profs auch nachher zusammenbringen zu können. Ja, das heißt, deswegen geht's auch um Professoren und um Vorlesungen. Und Vorlesungen brauchen wir hier zweimal, weil wir an zwei Stellen sozusagen jetzt sowohl für 541 als auch für 5001 über Vorlesungen nachgucken müssen, passt da der Prof. Ja, deswegen brauchen wir das zweimal. Und weil wir es zweimal brauchen, nennen wir es einmal in V1 und einmal in V2. So. Lesen wir das Ganze mal von hier an. Also das Erste, was wir bemerken, ist, hier verwenden wir jetzt mal Theta-Joints. Das heißt, die Joints, wo wir zusammenpassen, nicht über gleich, gleich, gleich definieren, sondern über das, was uns passt. Ja? Gut. Erste Geschichte ist, wir schauen mal die V1 an, wo es um Nachfolger geht. Ja? Das heißt also, V1 Vorlesungsnummer ist irgendein Nachfolger. Und dann müssen wir natürlich die Profs haben, die V1 auch lesen. Und das kriegen wir gerade mit diesem Teilausdruck hin, bis hierhin. Ja? Jetzt zählen wir hier nochmal die Zahl der Spalten. Ja? Also wie viele Spalten hat dieser Teilausdruck? Professoren hat 4, Vorlesungen hat auch 4 und dieser Theta-Join produziert also eine Antworttabelle mit wie vielen Spalten? Mai.
Titel.
Ich höre. Wie viele Spalten hat das Ding? Hm? Ja, ja? Tipp. Ja, Tipp, Bauchgefühl. 7, ja, exzellent, ein kleiner Applaus. 7, ja. Ja, so, stimmt das wirklich? Müssen wir mal nochmal nachschauen, ja. Hier beim Theta-Join, ja, gut. Also, wenn wir es ganz genau nehmen, ist es ja eigentlich nur eine Selektion aus dem Kreuzprodukt, oder? Also haben wir nicht wie beim echten natürlichen Join eine Entfernung der Duplikate, weil wir wissen ja auch gar nicht, was ein Duplikat sein soll, weil ja ein beliebiger Ausdruck hier drin stehen darf. Ja? Das heißt, da könnte ja auch irgendwas mit größer, kleiner, irgendein Schmarrn drin stehen. Okay? Deswegen hat dieser Theta-Joint-Ergebnis nicht 7, sondern 8. Ja? Das ist, also, weil wir hier keine Entfernung der Duplikate drin haben, weil es ja auch nicht um Duplikate immer geht. Es geht nur beim natürlichen Join um Duplikate. Hier geht es um was Allgemeineres. Okay? So, das heißt, hier haben wir schon mal 8 Spalten. So. Und das wird halt gejoint mit voraussetzen, wobei die Vorlesungsnummer hier von V1 ein Nachfolger sein soll. Okay? Und dann nehmen wir mal an, wir hätten diese zweite Und-Bedingung hier nicht und hätten dann dieses ganze Zeugs hier, also alles, was ich jetzt gerade umfahre. Wie viele Spalten hätte das? Können wir uns auch mal überlegen. Ja? So, hier gab es 8, ja, und dann natürlich, dann Theta joinen wir das mit Voraussetzen, ja. Voraussetzen hat 2, also 8 plus 2 ist 10, ja. 10 Spalten hätten wir hier, okay? Wenn mich nicht alles täuscht. Weil bei dem Theta-Join die Duplikate nicht rausschmeißen. Jetzt können Sie sagen, ja, Moment mal, Gro, hier steht doch ein Gleich, ja. Ja, das ist halt eine spezielle Bedingung, die halt über Gleichheit Aussagen macht. Sie könnte aber auch über größer oder kleiner Aussagen machen. Okay, gut. So, das ist jetzt schon lässig, aber was wir noch brauchen ist, wir haben jetzt hier sozusagen über Nachfolger resoniert und haben alle eingesammelt, die hier, sagen wir jetzt zu 541, da wäre jetzt 5001 und irgendwo hier unten würde noch 5002 stehen. Ja? Das heißt, am Ende, wenn wir diesen Subausdruck hier nicht hätten, nur den hier, ja, dann hätte das Ding also eine ganze Menge Zeilen, wo halt diese ganzen Geschichten, die jetzt im Prinzip hier Vorgänger wären, auch noch auftauchen würden. Also überall, wo hier 541 ist, wird nachgeguckt, welcher Prof ist es, und 541 kann hier ja häufiger auftauchen. Ja? Also kein Problem. So. Und jetzt, wenn wir die nicht konformen Profs jetzt wirklich wollen, was müssen wir tun? Wir müssen Vorlesungen nochmal nehmen und diesmal muss es als Vorgänger auftauchen. Ja? Und da ist jetzt die interessante Bedingung, dass das, was Nachfolger war, das heißt, was aus dem V1 kommt, ja, profmäßig, das heißt gelesen von, nicht zusammenpasst hier mit dem, was in Vorgänger steht. Ja? Denn das sind ja dann gerade die Profs, die Algebra 3 lesen, aber Analysis 1, was eine Voraussetzung für Algebra 3 ist, eben nicht. Ja? Okay? Und das ist dieses entscheidende Ingredienz bei diesem Theta-Join. Ja? Also wir haben hier Vorlesungen, die als Nachfolger auftauchen. Wir haben hier Vorlesungen, die als Vorgänger auftauchen. Und die Profs, die nicht konform sind, sind gerade so, dass das nicht zusammenpasst. Ja? Und da sind wir natürlich auch schon mit unserem Duplikat entfernen am Ende, weil plötzlich geht es um ungleich, ja? Oder um kleiner oder um irgendwas anderes. Okay? Jo, und dann haben wir unseren Ausdruck auch schon zusammengebaut und können den von Professoren abziehen und dann finden wir nur die Guten. Also die nach dem Maßstab Guten, weil sie alle ihren Grundlagenscheiß auch lesen. Bitte sehr. Also, die Frage wäre, wenn wir das weglassen und hier gleich schreiben würden, ja? Warum kann man das nicht machen? Müssen wir mal überlegen, ja? Gute Frage. An für sich, ich weiß jetzt keine gute Erklärung, warum man es nicht so macht, müsste ich mir überlegen, ja? Das ist jetzt so ein klassischer Fall, ja? Gute Frage. Stimmt eigentlich. Warum macht man das nicht so, dass man hier ein Gleich hinschreibt? Fällt mir jetzt nicht ein, keine Ahnung. Ich überlege es mir für heute Nachmittag. Ja? Aber es ist auf jeden Fall eine Spitzenfrage. Ja? Gut. Wie auch immer, das ist jetzt so eine Möglichkeit. Um es nochmal zu sagen, das ist kompliziert. Und die Idee ist, wir wollen einfach nur nachvollziehen, wie diese Sachen zusammengebaut sind, was ein Theta-Join ist und so weiter und so fort. Okay? Also jetzt nicht verzweifeln diesbezüglich. Nächstes Beispiel. Finden Sie die Studis, die Vorlesungen hören, für die Ihnen die Voraussetzungen fehlen. Ich kann Ihnen schon sagen, das Ergebnis ist da ist wesentlich kürzer. Und jetzt nehmen wir uns mal 5 Minuten und überlegen mal, wie wir das machen würden. Okay? Wie können wir das machen? Auch hier wäre der Tipp, probieren Sie es auch mal mit so einer Mengendifferenz-Geschichte. Ja? Also konstruieren Sie sich mal so eine hypothetische Relation, die so gemacht wäre, als wenn alle Studis korrekt die Voraussetzungen auch gehört haben oder hören, ja, die Zeit haben wir ja nicht da drin modelliert, und ziehen Sie das von Studis ab. Also einfach mal probieren. Nur, es wird nicht so sein, dass jetzt jeder da die Lösung weiß. Nehmen wir 5 Minuten und überlegen mal in Ruhe, was könnte man hier machen. So, also was machen wir? Wie gesagt, die Idee ist, wir bauen uns eine fiktive Version von Hören zusammen, ja, wo die Studis all den Vorgängerkrempel gehört haben, für den sie den Nachfolgerkrempel in Wahrheit gehört haben. Ja, das ist eine fiktive. Okay? Und das ziehen wir nachher von dem eigentlichen Hören ab und dann verbinden wir das nachher noch mit Studierende und kriegen so die Matrikelnummern raus von denjenigen, die Algebra 3 gehört haben, aber Analysis 1 noch nicht. Ja? Also was müssen wir tun? Wir müssen jetzt erstmal das echte Hören nehmen, was also wirklich gehört wird. Und da interessieren uns natürlich die Zusammenpassungen von Vorlesungsnummer und Nachfolger. Ja? Also das ist sozusagen der erste Theta-Join, den wir machen werden. Vorlesungsnummer muss mit Nachfolger zusammenpassen. Ja? Und wenn wir dann einen Theta-Join machen, dann kriegen wir, nehmen wir mal an, ja, 541 hätte jetzt auch noch 5002 als Vorgänger, dann würden hier jetzt für diese 5041 natürlich zwei Zahlen im Ergebnis auftauchen. Ja? Und dann müssen wir sozusagen diese zwei Zahlen, also zum Beispiel der 2126, lassen wir mal nachschauen, okay, also der 2920, der ist so ein Student, den wir eigentlich brauchen, weil der hört die 541, ja, hört aber auch den Vorgänger. Ja? Jetzt, wer hört denn noch 541? Wer hört denn die 543? Ne? Das hört auch keiner. Wer hört die 549? Hier. Die 549 hört der, der ist auch konform. Wer hört die 5216? Hört keiner. Genau. Der 2806 hört die 5216. Der 2806 hört aber nicht die 541, die er hören müsste. Ja? Doch, tut er. So ein Depp. Ah, so ein Fleißmensch, ja, so ein Streber. So widerwärtig. 5259. Der hier. Ja. Unmöglich. Also hier, wir haben hier nur Konforme. Bitte sehr.
Der hört aber nicht die 5001. Die
braucht ja für 5001. Ha! Er hört nicht die 5001. Ja, perfekt. Doch kein so ein Streber. Perfekt. Also wir alle lieben doch 2806. Okay, gut. Was wir aber auf jeden Fall kriegen müssten, wäre ja sozusagen für diese Idee, wie gesagt, ihm fehlt die 5001. Was wir also tun müssen, ist, wir müssen also eine Tabelle zusammenbauen, wo 2806 mit 5001 in dieser fiktiven Hörenbeziehung steht. Und wenn wir die echte von der fiktiven abzählen, dann kommt der 2806 als böser raus, weil er ja die 5001 nicht hört. Ja? Also, das ist jetzt also das Ergebnis. Schauen wir es uns nochmal an. Ja? Also, wir haben gesagt, voraussetzen wollen wir mit Hören in Bezug setzen, sodass die echt gehörte Vorlesungsnummer erstmal als Nachfolger auftaucht. Das ist schon mal klar. Ja? Und dann, wenn wir das machen, tauchen alle möglichen Matrikelnummern jetzt wegen des Theta-Joints auch mit Vorgängern zusammen auf. Ja? Also erstmal, wie viele Spalten hat dieses Ding hier? 4, richtig. 4 Spalten. 2 von dem und 2 von dem, weil wir keine Duplikatentfernung haben. Ja? Also was hier als Nachfolger ist und hier als Vorlesungsnummer, bleibt beides erhalten. Der Theta-Join macht die zwar gleich, aber die bleiben beide stehen. Interessant ist aber, dass wir jetzt 2 Spalten haben, die uns eigentlich nachher interessieren, nämlich die Matrikelnummer der Studis und die Vorgänger. Ja? Die haben wir jetzt alle im Ergebnis. Und wenn wir den Theta-Join nochmal anschauen, hier, was passiert? Wir haben ja erst das Kreuzprodukt genommen, also alle mit allen, und dann haben wir die ausgewählt, die das Theta-Prädikat erfüllen. Okay? Und das heißt, wir haben auch wirklich alle mit allen hier drin. Ja? Und wir haben also insbesondere auch die Variante, wo 2806 mit 5001 gepaart wird. Ja? Weil 2806 hört 5041, ja? Aber nicht 5001. Ja? Trotzdem taucht es hier in diesem Zwischenergebnis damit natürlich kombiniert auf, weil wir ja das Kreuzprodukt genommen haben. Okay? Und dann haben wir gesagt, das hier ist jetzt sozusagen die fiktive Tabelle, wo jeder Studi alle Voraussetzungen auch wirklich gehört hat, weil wir von diesen vier Spalten, die wir hier von diesem Theta-Join haben, uns jetzt nur noch auf Matrikelnummer und Vorgänger kaprizieren. Dann kriegen wir genau diese virtuelle Hören-Variante, wo alle Studenten alle Vorgänger gehört haben. Ja? Das ist natürlich nur virtuell, das ist ja nicht der Fall. Ja? Und wenn wir danach am Ende das von Hören subtrahieren oder Hören davon subtrahieren, dann kriegen wir gerade die Studis, für die die Vorlesungen gehört haben, also Nachfolger gehört haben, für die sie die Vorgänger nicht gehört haben. Ja? Weil Hören ist das, was tatsächlich geschieht. Das ist das, wo Studis die Vorgänger hören. Wir wissen nicht, ob sie es wirklich tun. Das haben wir uns ja nur so zusammengebaut. Und wenn wir das voneinander subtrahieren, dann kriegen wir gerade die, wo es eben nicht passt. Okay? Wo also zum Beispiel hier der 2806, der Schlingel oder die Schlingelin, nämlich 5001 nicht gehört hat. So, schlimm, ja. Und dann haben wir jetzt aber eine Tabelle, die nach dieser Projektion wie viele Spalten hat? Naja, zwei. Okay? Wir können die aber nicht natürlich joinen mit Studenten, weil Studenten, da ist von, Nein, wir können sie nicht von Hören sofort abziehen, denn in Hören heißen die Spalten Matrikelnummer und Vorlesungsnummer. Dieses fiktive Ding hat aber Matrikelnummer Vorgänger. Also hier Matrikelnummer Vorlesungsnummer, hier Matrikelnummer Vorgänger. Deswegen müssen wir hier Vorgänger noch in Vorlesungsnummer umbenennen. Erst dann können wir diese Subtraktion machen. Okay? Weil ansonsten subtrahieren und alle anderen Mengenoperationen, auch das, Sie erinnern sich, das setzt immer voraus, dass die beiden Spalten, die beiden Tabellen, die wir mit Mengenoperationen in Bezug setzen, eben genau gleich sind von der Struktur, also genau gleiche Spalten haben, die auch genau gleich heißen. Sorry, deswegen hier also diese Umbenennung. Und am Ende natürlich joinen wir das mit Studierenden, weil das ist jetzt, also diese Klammer hier bis zu dieser Klammer, diese Klammer bis zu dieser, das ist jetzt genau diese höheren Ausprägung, wo Studis tatsächlich nicht die Voraussetzungen erfüllen. Ja? Und das müssen wir nachher nur noch mit Studenten natürlich joinen, um zum Beispiel Name, Matrikelnummer und Semester nachher zu haben. Ja? Also ganz am Ende können es hier dann zum Beispiel noch auf Name projizieren, dann haben es halt die Namen der Menschen, für die das gilt. Okay? Auch hier wiederum ein etwas einfacheres Beispiel vielleicht als das vorher. Sinn und Zweck ist nur nochmal zu verstehen, was passiert da. Also man sollte sich, wenn man jetzt das nochmal durchgeht, sich zum Beispiel immer diese Fragen stellen, wie viele Spalten hat das und jene Zwischenergebnis, wie viele Zeilen hat das, was passt da zusammen, was nicht, was wird von was abgezogen, warum. Und wenn man das verstanden hat, hat man hoffentlich ein bisschen mehr diese Operatoren und ihre Semantik kapiert. Es ist nicht jetzt unbedingt gedacht, dass man darauf jetzt von selbst so ohne weiteres kommt. Von selbst kommen soll man auf das. Ja, das ist was, so Bread and Butter, da sollte man drauf kommen können mit dem Rezept. Auf diese Geschichten und auf diese Geschichten soll man nicht unbedingt von selber draufkommen. Okay? Tschakka! Super! Ich habe ja, wie Sie gesehen haben, jetzt zwei Aufgabenblätter letzte Woche schon online gestellt. Eins ist eben mit relationaler Algebra Und es ist gleichzeitig auch schon ein bisschen SQL drauf, deswegen müssen wir uns jetzt einfach auch mal ein bisschen SQL anschauen. Das Schöne ist, und das ist echt cool, weil als Studi will man ja effizient sein und wenig neuen Krempel lernen müssen. Was jetzt kommt, ist einfach nur nochmal die relationale Algebra ein bisschen anders aufgeschrieben, im Grunde. Ja? Und das ist das, was Sie brauchen, wenn Sie jetzt selber ein Business machen wollen, also Zalando 2, dann müssen Sie halt ja natürlich irgendwie eine Webanwendung schreiben, die sozusagen intern irgendwas aus den Datenbanken holt, das ordentlich zusammenmischt mit lustigen SQL-Anfragen, die einfach nur relationale Algebra-Anfragen ein bisschen anders formuliert sind und dann das Ganze in HTML packen und den Leuten auf ihre Webbrowser schicken. Ja? Was die Leute dann wieder machen, ist, sie tragen irgendwas in Formulare ein. Ich möchte gerne die Wanderschuhe Meissner 423 kaufen. Und dann schicken sie ihnen das wieder zurück. Was sie wieder machen, ist, sie verarbeiten das, braten irgendwas in die Datenbank, suchen sich vielleicht noch die Preise, erstellen die Daten für eine Rechnung, braten die Daten wieder in HTML und braten die zum Kunden zurück. Also so funktioniert alles, was heute Webanwendung ist. Und deswegen müssen wir uns das jetzt einfach mal ein bisschen anschauen. Ja? Gut. Also, Structured Query Language ist eine Umsetzung, in Anführungszeichen, der relationalen Algebra für Datenbankmanagementsystem. Und da haben wir eine ganze Menge von Untersprachen, aber das ist auch jetzt wirklich nicht so wahnsinnig wichtig. Also eine Untersprache, mit der wir Tabellen überhaupt erstmal kreieren können. Wir haben bisher bei diesem Uni-Zeugs ja immer gesagt, ja, wir haben die Tabellen mit den Spalten und da ist auch schon Zeug drin, ja. Ja, from scratch müssen Sie erstmal die Tabellen machen und das Zeug da auch reinbraten. Ja? Und das heißt, Sie brauchen diese DDL, Data Definition Language, dann brauchen Sie auch noch was, um die Tabellen zu befüllen oder Elemente wieder rauszuschmeißen oder Sachen zu ändern. Ja? Wenn der Sokrates jetzt plötzlich eine andere Vorlesung hält, dann müssen Sie den Datenbestand ja entsprechend ändern. Und am Ende braucht man natürlich noch die eigentliche Query Language. Das ist das, was wir eigentlich mit der relationalen Algebra-Umsetzung meinen. Ja? Weil in der relationalen Algebra-Umsetzung haben wir nichts gesehen, mit dem wir Tabellen erzeugen können. Die waren halt einfach da. Und wir haben auch nichts gesehen, wo wir Sachen ändern oder reinbraten konnten. Okay? Das heißt, das haben wir selbst bei der ER-Modellierung haben wir nie gesagt, wie wir Sachen wirklich in die Datenbank reinspeichern. Wir haben bei der ER-Modellierung immer nur gesagt, wie sieht das relationale Modell aus? Das heißt praktisch die Data Definition Language. Das heißt, im Grunde genommen ist das in SQL die Umsetzung unserer relationalen Modellierung samt Vereinfachung. Ja? Dazu hatten wir noch nichts und das ist relationale Algebra. Und jetzt bringen wir das alles zusammen. So, das ist nochmal unsere Datenbank, einfach so zum Vergleichen. Sie haben es ja jetzt schon oft genug gesehen. Erstmal habe ich gesagt, die Data Definition Language ist die Umsetzung der relationalen Modellierung. Jetzt haben wir in der relationalen Modellierung ja so Sachen gehabt wie String und Integer und Date als Typen für Spalten im Grunde genommen. Ja? Wie sehen die jetzt in SQL aus? Naja, folgendermaßen. Also für String haben wir char_n und varchar_n. Was ist das? Das ist einfach eine n-elementige Zeichenkette. Also Unterschied zu vorher, da haben wir einfach nur Zeichenkette gesagt, jetzt können wir sagen, wie viele Zeichen sind denn in der Zeichenkette, nämlich n. Varchar heißt, es sind höchstens n viele drin, ja? Und das ist insofern günstig, weil wir natürlich, wenn wir ein Namensfeld haben, Stichwort Zalando, ja, da kann es ja eine Kundin geben, die Rita Gräfin von Schnitzenpitz Ratzenfatz zu Rotzenplotz heißt. Ja. Dementsprechend, Menschen haben absurde Namen, müssen sie halt ein ziemlich großes N vorsehen. Wenn jetzt aber ein Typ kommt, der nur Meier heißt, ja, da ist ja ziemlich viel Platz verschwendet. Deswegen ist es cool, vielleicht so ein Feld mit variabel vielen Zeichen, aber höchstens vielleicht 100. Dann hat halt jemand mit 102 Zeichen Pech gehabt, der muss halt abkürzen. Sehr interessant ist zum Beispiel das Schicksal der chinesischen Frau meines Kollegen Michele, die einfach nur E mit Nachnamen heißt. E, der Buchstabe E. Diese Frau kann keine Flugtickets buchen. Einfach not. Weil irgendwer mal beschlossen hat, ein Buchstabe ist kein Nachname. Ja? Ja gut, das sind halt so kulturelle Biases, die man vielleicht hat. Die Frau heißt E. Sie heißt halt so. Ja? Ihr Schicksal. Wenn Sie sich unterhalten wollen, was man da dann macht, ja, ich kann Sie nur an meinen Kollegen Michele verweisen. Ja. Integer bleibt Integer. Dann haben wir noch Numeric. Das sind Festkommazahlen mit entsprechend vielen Vor- und Nachkommastellen. Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt, weil hier ging es uns immer nur um ganze Zahlen. 5,27 hätten wir damit gar nicht darstellen können. Können wir jetzt machen. So viel Vorkommastellen, so viel Nachkommastellen. Dann gibt's Blob. Ja, das ist durchaus recht beliebt, wenn man in der Datenbank zum Beispiel Bilder speichern will. Ja, also klassischer Fall. Die Zalando-Kundin will auch ihr Bild in ihr Kundenprofil reinbraten oder Intum Online hat jede von ihnen irgendwie ein Bild mal hochladen müssen. Das wird dann halt als Blob gespeichert für große binäre Daten. Dann gibt's auch noch dasselbe für große String-Elemente, heißt halt ein bisschen anders, Date für Datumsangaben und beispielsweise XML für XML-Dokumente. Ja, also wenn Sie zum Beispiel, keine Ahnung, was man da haben kann, also in Geographic Markup Language, was eine Variante von XML ist, haben Sie zum Beispiel irgendwelche Koordinaten abgespeichert. Lebensmittelpunkt, Adresse in Koordinaten, dann würde man das hier als Datentyp XML vielleicht machen und so weiter und so fort. Ja? Also für uns interessant ist eigentlich nur das Zeug hier und Date. Ja? Gut, jetzt Data Definition Language. Wie gesagt, das entspricht dem, was wir praktisch das Ergebnis dessen, was wir in relationaler Modellierung gemacht haben, einfach wirklich machen. Ja? Also wir haben ja ein Ergebnis gehabt, eine vereinfachte Tabellenstruktur, das war das, wo wir Gehirnschmalz reingelegt haben. Wie sage ich jetzt meiner Datenbank, was sie da machen soll? Naja, mit zum Beispiel Create Table. Also Create Table pro Essoren. Das soll Personalnummer, Name, Rang und Raum haben und die Typen sind Integer, Varchar 30, Character 2 und Integer oder Char 2. Ja, ob Sie jetzt Char oder Character schreiben, hängt von der genauen Implementierung der Datenbank ab. Das ist aber jetzt nicht wesentlich. Wenn Sie das in der Klausur jetzt irgendwie falsch machen, das ist vollkommen wurscht, gibt alles volle Punkte. Ja, weil das kann von Datenbank zu Datenbank auch mal unterschiedlich sein. So. Soweit klar, ja, und das Ganze schreiben wir hier in Klammern und machen noch einen Strichpunkt dahinter. Warum machen wir einen Strichpunkt dahinter? Den Strichpunkt werden wir noch lieben lernen bei Java, der grenzt einfach die Statements voneinander ab. Weil typischerweise machen sie ja nicht nur ein so ein Statement, sondern viele. Ja, und der Computer möchte ja wissen, wo das eine Statement zu Ende ist. Was uns noch ein bisschen komisch erscheint, ist dieser ganze Schotter, der hier dahinter steht. Erstmal, was soll das sein? Was ist es? Sie haben es schon gelesen, es sind Integritätsbedingungen, jetzt nicht unbedingt nur im Hinblick oder nicht im Hinblick auf das, was wir mit den Funktionalitäten hatten, sondern noch ein Tacken primitiver eigentlich, nämlich einfach weitere Anforderungen, die Sie an die jeweilige Spalte stellen wollen. Und eine Anforderung kann halt sein, dass diese Spalte keine Nullwerte enthält. Jetzt, warum kann Personalnummer nicht einfach leer sein? Ja? Warum, bitte?
Ja?
Bingo, es ist der Schlüssel, exakt, genau das. Ja? Das heißt also, wenn wir Schlüssel dienten dazu, zu sagen, welches Tupel wir eigentlich meinen. Wenn der Schlüssel leer ist, haben wir natürlich ein Problem. Ja? Also das heißt, das sollte not null sein. Bei Name Das ist einfach was, was wir in unserer Datenmodellierung so nicht haben wollen. Das heißt aber, Rang kann null sein, also so einen Nichtwert haben. Wenn wir zum Beispiel einen Prof haben, der jetzt neu ist und keine Ahnung, der ist noch nicht festgelegt, ob der jetzt W2 oder W3 ist, gibt es nicht in Wahrheit, aber nehmen wir das mal an. Oder noch realistischer, den Prof gibt's, aber der hat noch kein Büro. Ja, dann können wir ihn trotzdem in die Datenbank eintragen. Wenn wir nicht wissen, wie der Mensch heißt oder gar seine Personalnummer nicht haben, dann kann er auch noch nicht in die Datenbank. Auto Increment ist was, wo Sie einfach sagen, ich kann auch einen Prof einfach so in die Datenbank reinschreiben, ohne seine Personalnummer zu wissen, ja. Und was die Datenbank dann von selbst macht, ist, die höchste Personalnummer zu nehmen, die es gibt, und eins dazu zu zählen. Das ist insofern ziemlich lässig, weil wenn Sie einen neuen Prof haben, und dann müssen Sie erstmal nachgucken, was ist die größte Personalnummer, um dann seine zu wissen, die dann eben plus eins ist. Also Auto Increment heißt, wenn ich das reinbrate, ohne das anzugeben, ist es einfach das größte plus eins. Und Primary Key haben wir schon geklärt. Das heißt einfach, das ist unser Primärschlüssel. Ja? Gut, Sie sehen schon, auf Groß- und Kleinschreibung kommt es uns hier erstmal nicht an. Dementsprechend ist egal, ob Sie das so schreiben oder so. Wenn Sie jetzt also auf diese Weise eine Tabelle erzeugt haben, und Sie sehen es schon, wir haben uns hier verschrieben, ja, dann diese Tabelle heißt jetzt bis in alle Ewigkeit Proessoren. Was man also machen kann, wir können die ganze Tabelle umbenennen in Professoren. Das heißt, Alter Table Proessoren Rename to Professoren. Ja? Was wir auch machen können, wir können Spalten hinzufügen. Also zu den vier, die wir eh schon haben, fügen wir jetzt noch Familienstatus hinzu. Natürlich jeweils immer mit Typ. Wir können auch Spalten rauslöschen. Also wenn uns Wohnort, was wir irgendwann mal hinzugefügt haben, nicht mehr passt, dann löschen wir es einfach. Oder wir können die Spalten modifizieren. Das heißt, wir können sagen, okay, gut, 30 Zeichen maximal für Name, das ist uns zu wenig. Wie gesagt, auch Professoren können Freiherr von Schnitzenpitz Ratzenhausen heißen. Und da ist halt 30 vielleicht nicht so ausreichend. Deswegen wollen wir das jetzt mal auf 50 ändern. Kein Problem. Das heißt, was hier unser Freund ist, ist Alter Table. Create Table, Alter Table. So. Das waren einfach nur Elemente von der Data Definition Language. Also im Grunde genommen können wir jetzt jede Tabelle sozusagen wirklich erzeugen und wir können sie in ihrer Gesamtstruktur manipulieren. Das heißt, wir können das Ergebnis unserer relationalen Modellierung einfach in die Datenbank übertragen und dort hinstellen. Ja, dann müssen wir natürlich die Dinger befüllen, Data Manipulation Language. Und da gab es bisher noch nichts, wie gesagt, weder in relationalen Modellierung noch in der Algebra. Aber das ist eigentlich ziemlich klar, wie es funktioniert, wenn Sie sich den ersten Befehl einfach mal durchlesen von links nach rechts, der ist relativ logisch. Ja? Also Insert into Hören ist genau das, was man sich denkt. Ich füge irgendwelche Tupel in Hören ein. Ja? Und welche Tupel sollen das sein? Nehmen wir mal das untere Beispiel, was vielleicht ein bisschen intuitiver ist. Also füge in Studenten ein. Und zwar fülle nur die Spalten dabei Matrikelnummer und Name, und zwar mit den Werten 28, 121 und Archimedes. Was wird dann passieren? Studenten hatte ja mehr Spalten, ja. Also der Archimedes kommt jetzt neu rein. Und was wir jetzt haben, also wenn wir nochmal zurückblättern in unsere Modellierung, was haben die Studis? Die haben Matrikelnummer, Name und ein Semester. Wenn jetzt der Archimedes neu angelegt wird, nehmen wir mal an, der Bearbeiter weiß jetzt nicht, ist der ein neuer Studi oder ist der schon im höheren Semester an die Uni gekommen, dann lassen wir Semester einfach mal frei. Was dann passiert, es wird ein Nullwert ins Semester reingebraten. Ja? Wenn Sie jetzt sozusagen einfach dieses hier weglassen, Insert into Studenten Values, 28, 121, Archimedes, 1, dann wird einfach ein Tupel reingebraten. Ja? Und hier oben haben Sie praktisch das Gleiche, aber Sie haben hier noch ein Select-Statement, und das werden wir uns gleich noch anschauen, wie das zu interpretieren ist. Ja, also das erstmal in Klammern ausblenden. Das hier ist das, wie wir Tupel reinbraten. Im gleichen Zug, ja, wie gesagt, hier der Nullwert. Im gleichen Zug können wir natürlich auch Tupel löschen und Tupel verändern. Verändern ist relativ simpel. Also wir können hier den Befehl update nehmen, und zwar welche Tabelle? Update Studenten. Und was machen wir? Wir setzen das Semester um eins hoch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, Updates, ich würde doch eigentlich gerne erstmal das Tupel auswählen, was ich updaten will. Ja, können Sie auch machen, ja, dann bräuchten es halt hier noch eine zusätzliche where-Bedingung. Ja. Die where-Bedingung ist das, was wir mit Selektionsprädikat gemeint haben. Das heißt, was hier hinten steht, ist im Grunde genommen nur ein Selektionsprädikat. Ja? Also wenn ich jetzt die Semesterzahl nur von allen blonden Studierenden um eins erhöhen wollte, müsste ich sagen, update Studenten, set Semester gleich Semester plus eins, where Haarfarbe gleich blond. Oder where Matrikelnummer größer 123, keine Ahnung. Also da kann man halt alles reinplanen. Welche Tupel werden jetzt hier geupdatet?
Alle,
ja klar. Ich habe keine Bedingung, also werden alle Tupel geupdatet. So ein Befehl ist also ganz nützlich, wenn das neue Semester beginnt. Ja? Dann erst braten Sie die Semesterzahl von allen Studis hoch, die in der Datenbank sind, und dann fügen Sie die neuen Erstsemester hinzu. In der Reihenfolge logischerweise, ansonsten gibt es natürlich ein Problem. Ja. Das hier ist halt so ein bisschen so eine ASI-Maßnahme, ja, also Langzeitstudierende. Ja. Gut, ist klar. Also delete from Studenten, where Semester größer 13. Fertig. Okay. Also wir können einfügen, wir können löschen und wir können verändern. Diesmal nicht die Tabellenstruktur, sondern die einzelnen Tupel. Gut, sehr schön. Jetzt wird es nochmal interessant. Letzte 8 Minuten greifen wir am Nachmittag wieder auf mit schönen vielen Beispielen und hoffentlich noch ein bisschen mehr Leben. Nämlich diese Query Language. Was macht die Query Language? Sie setzt, wie gesagt, die relationale Algebra um. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben jetzt unsere Tabellen kreiert, wir haben sie mit Krempel befüllt, wir haben ein paar Änderungen noch gemacht, so, jetzt geht's ans Abfragen. Und lesen Sie sich einfach mal diese Abfrage durch. Ja? Wir lesen sie gemeinsam. Select, Personalnummer und Name, from Professoren, where Rang gleich C4 ist. Was ist das Ergebnis? Wenn es eine Umsetzung der relationalen Algebra ist, offensichtlich eine Tabelle. Weil bei relationaler Algebra kam auch immer eine Antworttabelle raus. Und das ist bei Select eben nicht anders. So. Jetzt kann man sich überlegen, ohne zu wissen, was das Select genau macht, einfach vom Sinn und Zweck, vom Wortsinn der Anfrage, welchem relationalen Algebra-Ausdruck entspricht das? Denken Sie mal eine Minute nach, was ist ein relationaler Algebra-Ausdruck, der dem entspricht? Ganz einfach. Eine Minute nachdenken. Da oben ist eine Wortmeldung, warum nicht? Probieren wir es mal.
Ja, diese Selektion, also so ja. Selektieren auf Personen und Namen, nicht den Rest noch anzugeben.
Ja. Völlig richtig. Also erstmal, was uns auffällt, das Where ist ja offensichtlich so eine Bedingung. Also brauchen wir einen Selektionsoperator, wobei das Prädikat einfach lautet Rang gleich C4. Ja? Und der wird angewendet auf welche Tabellen? Na, auf die Tabelle Professoren. Ja? Und was am Ende noch gemacht wird von Professoren, interessiert uns nur Personalnummer und Name. Das heißt, welcher Operator ist das? Eine Projektion. Ja? Das heißt, so ein Select entspricht genau diesem hier. Ja? Das heißt, wenn Sie von vielen Tabellen selektieren, dann selektieren Sie natürlich vom Kreuzprodukt. Die Where-Bedingung ist einfach das Selektionsprädikat P. Und die Projektion ist genau das, was nachher hinter dem Select steht. Also auf Deutsch, wähle aus A1 bis AN, aus den Tabellen R1 bis EK, im Geiste aus dem Kreuzprodukt, wo für diese mutmaßlich vielen unsinnigen Kreuzproduktsachen das Selektionsprädikat P gilt. Okay? Und wir sehen schon, wir finden unser Rezept, was ich gesagt habe, also das einzige Rezept, was es leider gibt, nämlich erstmal überlege ich mir, welche Tabellen brauche ich, ja? Dann bilde ich im Geiste ein Kreuzprodukt und formuliere mit dem Selektionsprädikat das, was mich eigentlich interessiert, also welche Bedingung gelten muss, und am Ende projiziere ich auf die Spalten, die mich interessieren. Das ist genau dieser Kram. Wähle die Spalten aus den Tabellen, Klammer auf, aus dem Kreuzprodukt im Geiste, wo folgendes Prädikat gilt. Select from where. Ja? Und das ist unser Freund, der wird uns jetzt noch die ganze restliche Datenbankgeschichte beschäftigen. Wir werden jetzt nur noch Select-Anfragen zusammenbauen. Und das heißt, im Grunde, was wir tun werden, ist, wir werden einfach relationale Algebra-Sachen zusammenbauen, weil das ist, wie Sie sehen, ja im Grunde genommen dasselbe. Ja? Nicht immer so ganz 1:1, in Zukunft werden wir es eher mit Select machen, aber das war ja auch der Sinn und Zweck. Wir haben mit der relationalen Algebra haben wir gesehen, wie wir jetzt überhaupt vorgehen, also Tabellen nehmen, Operatoren anwenden, Ergebnis kriegen, zufrieden sein. Ja? Und genau dasselbe ist mit dem Select auch. So. Welcher Professor liest Mäeutik? Naja, gut, was brauchen wir? Wir brauchen Professoren und Vorlesungen. Weil Vorlesungen brauchen wir, um den Titel irgendwie in Bezug zu setzen. Professoren brauchen wir, weil uns nachher Professoren interessieren. Ja? Also Professoren Kreuz Vorlesungen. Jo, und dann haben wir hier sozusagen so eine Join-Bedingung. Ja, es ist kein wirklicher Join, aber es ist kein Join im Sinne von diesem Fliegenoperator, sondern gut, wir haben ja gesagt, der Fliegenoperator ist im Grunde genommen ja nichts anderes als das. Also ist es eigentlich im Geiste schon ein Join, aber hier halt mit dem Selektionsprädikat formuliert. Personalnummer ist gelesen von, das ist gerade die Join-Bedingung, und Titel gleich Mäeutik ist nochmal eine Selektion. Ja. Und beides ist mit und verbunden und am Ende interessiert uns vielleicht nur der Name oder auch der Name und der Titel. Ja? Also das kennen wir schon aus relationaler Algebra und das ist genau der gleiche Schotter formuliert mit Select. Select Name, Titel, from, Vorlesungen und Professoren, where, Titel gleich Mäeutik, and, gelesen von gleich Personalnummer. Fertig. Also insofern, dieses Select ist besser lesbar, ja, und sagen wir mal einfach das Ganze in Buchstaben aufgeschrieben, was hier halt mit lustigen Symbolchen ist, okay? Also, und ihr könnt sich mal als Hausaufgabe jetzt überlegen, wie, oder als Aufgabe bis heute Nachmittag, wie lautet der relationale Algebra-Ausdruck zu diesem Select, ja? Was wir heute Nachmittag machen werden, ist noch mal ein bisschen weitermachen in demselben Stil. Ja? Also noch mal ein bisschen mehr Beispiele anschauen für Selects und zum Beispiel insbesondere auch schauen, wie geht der Group By und der Aggregatfunktionsanwendungsoperator. Dann zeige ich Ihnen noch, wie Sie die Sachen selber ausprobieren können auf der Uni-Datenbank, einmal mit dem Web-Interface und einmal mit XAMPP. Und dann sind wir mit Datenbanken auch schon durch. Ja? Also kleiner Zwischenapplaus, wir haben es geschafft mit Datenbanken. Heute Nachmittag, das Ende ist da. Yeah, tschakka. Meine gut, der Kram, der danach kommt, ist auch nicht schön, aber okay. Wir sehen uns. Bis dann.